Wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Inside Moin, ich bin der Manu, bei mir der wunderschöne Micha.
Wunderschön, ja, das ist ja. Guten Morgen.
Du bist fast so schön wie dieses Spiel, über das wir heute reden, in meiner Erinnerung auf dem Amiga ausgesehen hat.
Okay, also nicht besonders hübsch.
Doch, Shadow of the Beast. Das ist heute unser Thema im wohl täglichsten Podcast der Weltgeschichte. Mhm. Hier bei Inside Moin. Und Shadow of the Beast, ich habe ja schon oft in den vergangenen 5 Jahren in unserer Podcast-Historie hier über die guten alten Amiga-Zeiten gesprochen. Und wenn man über Amiga redet, dann fällt ein Spiel mit Garantie immer. Dann wird nämlich immer erwähnt, wie geil doch eigentlich Shadow of the Beast war. Deswegen habe ich mich 2013 sehr gefreut auf der E3 bei Sony, auf der Pressekonferenz, wurde angekündigt und erstes Material gezeigt, dass Shadow of the Beast, also der Amiga-Klassiker, rebootet wird sozusagen und in einer Neuauflage exklusiv für die PlayStation 4 erscheinen wird. Und da habe ich schon ein bisschen feuchtes Höschen bekommen.
Ja, das hat man gerochen. das ging mir aber ziemlich ähnlich, weil also das ist auch gar keine Selbstverständlichkeit, weil selbst Shadow of the Beast ist ja jetzt wirklich, das ist ja Anfang, das war ja sogar noch vor dem Jahre 90, also ich glaube, das ist 89 tatsächlich rausgekommen. Und daran werden sich wirklich nur noch so Alteingesessene erinnern, so alte Greise wie wir. Mhm. Und das ist, also hätte ich jetzt gar nicht erwartet, dass man da wirklich eine Neuauflage macht. Und das ist aber schon eine Legende. Also das ist wirklich damals ein Spiel gewesen vom Psygnosis, heißen die, wenn man die richtig ausspricht. Das sind Leute, die halt später von Sony aufgekauft worden sind. Und die gibt's halt heute.
Ein legendäres Studio damals.
Die gibt's auch heute immer noch. Die heißen halt einfach nur Sony Studio irgendwas. Also die haben jetzt einen anderen Namen, aber diese Leute gibt's halt immer noch. Aber die haben so Legenden gemacht, wie zum Beispiel Destruction Derby oder natürlich Wipeout oder und viele, viele andere total tolle Spiele, haben aber halt damals auf dem Amiga angefangen und deren erstes richtig großes, populäres Werk waren die Shadow of the Beast-Spiele. Und was ich wirklich bis vor kurzem gar nicht wusste, dass es echt 3 Teile gibt.
Der erste, den kennt irgendwie jeder. Ja. Den hat jeder in seiner Diskettensammlung, Anführungszeichen zu Ende, gehabt. Und das war halt so der Vorzeigetitel. Also so wenn du jetzt heutzutage Besuch hast von Leuten, die sich nicht mit Spielen auskennen, dann legt man halt sowas wie Uncharted rein oder The Order oder zeigt irgendwie so Grafikblender, Rise auf der Xbox One, Witcher und so. Und früher war das halt einfach Shadow of the Beast. Das war einer der grafisch umwerfendsten Titel damals auf dem Amiga. Und vom Spiel her war es gar nicht so gut. Es war auch nicht wirklich besonders innovativ. Es war ein Sidescroller-Plattformer im weitesten Sinne. Also man ist mit diesem namensgebenden Beast, ein verfluchter Mensch, der zu einem Beast geworden wurde durch magische Kräfte, verflucht wurde. Mhm. Man läuft mit dem von links nach rechts und bekämpft in einer parallax-scrollenden Welt Gegner, die auf einen zukommen. Also es war eher mehr oder weniger eigentlich im Groben und Ganzen war es eigentlich ein Ausweichspiel. Man konnte nicht irgendwie groß Schlagkombos oder so machen. Du hast halt versucht, irgendwelchen Stacheln auszuweichen, musstest dann auch mal irgendwie unter Blätterdächer warten, bis irgendwie ein Pfeilregen vorbei war. Dann kamen irgendwelche großen Glubschaugen, an die erinnere ich mich immer noch, unter denen man wegducken musste. Und es war bockschwer damals. Weil man hatte irgendwie nur ein Leben mit 10 Lebensenergie und wenn man tot war, ging es halt von vorne los. Und es gab ganz rudimentär so kleinere, Puzzles wäre jetzt fast schon übertrieben, aber da gibt's zum Beispiel diese Szene, am Anfang kommt so ein Brunnen, dann gehst du diesen Brunnen runter und dann passiert da nichts, dann gehst du wieder hoch und dann kommt halt so eine Texteinblendung, du brauchst einen Schlüssel. So. Genau. Und dann musstest du halt irgendwann später wieder zu diesem Brunnen zurück. Aber es war wirklich eher grafisch beeindruckend als spielerisch toll.
Richtig, ja, also es war, ich finde die Order da als Beispiel, als modernes Beispiel da durchaus angebracht, weil die Order ist ist auch technisch und auch vom Design und von der Grafik extremst beeindruckend, mit eins der schönsten Sachen, die es einfach zurzeit gibt, ist aber halt vom Spiel doch eher beschränkt, einfach weil man der visuellen Pracht dann halt einfach mehr Aufmerksamkeit geschenkt hat. So. Und das war bei Shadow of the Beast sehr ähnlich. Und du hast gerade dieses Zauberwort gesagt, Parallax Scoring, das mag man sich heute vielleicht unter modernen Gesichtspunkten gar nicht so vorstellen, war damals aber einfach der heiße Shit. Also Hintergrundebenen, die sich in unterschiedlichen Geschwindigkeiten bewegt haben, womit du dann Vorder- und Hintergrund so eine Tiefenwirkung erzeugen konntest. Das sah also voll zum Beispiel, gut aus, ja. Das sah total gut aus. Also so Gras zum Beispiel, das im Vordergrund war, bewegte sich dann schneller beim Laufen als natürlich der Grund, auf dem der Spieler steht, worauf die Spielfigur abgebildet war und der Hintergrund in verschiedenen Ebenen. Also wenn du dann zum Beispiel so ein weites Feld hast und man stellt sich dann zum Beispiel mal irgendwie so, weiß nicht, Riesenwiese vor, das ist auch so ein bekanntes Bild aus Shadow of the Beast, damit fängt das ja auch an und die Hintergründe, die bewegen sich dann alle langsamer und bis dann hinten zu den Klippen. Und das ist im Grunde genommen so ein räumlicher Effekt, den hat man vorher in der Form noch nie gesehen und der war auch selbst auf alten Konsolen, auf den Nintendo Super, also Nintendo System gab's da kam dann gerade der Super Nintendo ein Jahr, zwei Jahre später raus. Und das war dann immer noch ein ziemlich komplizierter Effekt, der dann erst so im Laufe Mitte der 90er so richtig rudimentär und Standard wurde. So. Und
ja, der Amiga konnte da halt sehr punkten, weil der von der Grafikleistung damals auch entsprechende Chips hatte, die sowas irgendwie auch flüssig darstellen konnte. Also das Spiel hat damals auch echt nie geruckelt und war immer irgendwie schnell und flüssig.
Ja.
Und es war einfach beeindruckend. Und es hatte eine ziemlich geile Musik, hat auch sehr viel mit so echten Instrumenten und Samples gearbeitet, was zu der Zeit, wenn man da irgendwie so Fiepstöne aus dem PC irgendwie kannte, doppelt beeindruckend war. Der Amiga hat da ja eben auch sehr viel, sehr gut punkten können mit seiner Soundqualität. Mhm. Das Spiel hatte auch eine gute treibende Musik und es hatte vor allem vom Design her war das sowas völlig Ungewöhnliches. Also dieses Shadow of the Beast hatte auch, wir waren ja auch Kinder damals.
Ja.
Ich war da, wie alt war ich da? 12?
Ja, es kommt hier nicht, war auch ungefähr so. Ja, 12, bisschen 13. Jünger. Bisschen
das
jünger
war halt auch einfach, es war nicht gruselig, sondern es hatte so ein bisschen von diesem so Alien-artig, so
Giger, ja, oder? So ein biomechanisches, Design, was aber nicht eklig war. Also bei Giga geht ja ganz stark in so eine Ekelrichtung und da wird ja auch sehr viel mit sexuellen Symbolen gearbeitet. Das gibt's bei Shadow of the Beast in der Form nicht, aber du hast trotzdem so viele Dinge, die irgendwie mit Tod zu tun haben. Also viele Abbildungen von Totenschädeln oder ganz obskure Fratzen. Das Ganze dann eingebunden in so ein eher wurmartiges, organisches Design.
Und es war trotzdem bunt dabei.
Ja, ja.
Also du hattest eben grüne, blühende Landschaften
richtig,
und trotzdem diese Ekelwesen.
Viel, viel lila auch. Also sehr viel violett, lila. Also sehr ungewöhnliche Farben, die man heute so gar nicht. Also es wirkte gerade dadurch durch diese Farbpalette und durch diese Farbwahl unglaublich fremd. Und sehr einzigartig. Und das ist auch tatsächlich ein bekannter Künstler, auf dessen Namen ich jetzt nicht gerade komme, aber der hat auch Plattencover gezeichnet und da gibt's auch ganze Artworks. Das ist ganz cool. Der Neuauflage gibt's halt eine riesen Bonussektion, wo man sich das ganze Zeug angucken kann. Und da gibt's auch nochmal Illustrationen zu dem Originalspiel, die man sich ansehen kann. Und das ist mitunter, das ist auch heute noch sehr beeindruckend. Also man wünscht sich fast, es gäbe mehr in diese Richtung, weil das war wirklich, da hat sich wirklich ein visionärer Künstler dran gesetzt und da Welten entworfen. Und dieser Weltentwurf und so diese Fremdartigkeit, das ist so das, was auch heute noch irgendwie so nachhalt, daran erinnert man sich gerne, wenn man an Shadow of the Beast denkt. Nicht so unbedingt an Spiel.
Man vergisst es nicht. Das Spiel hat man deswegen nicht vergessen, weil es halt eben auf jeden Fall was Besonderes war.
Genau.
Und ich finde, da können wir auch langsam überleiten in die Neuauflage. Das haben die Macher der Neuauflage auch richtig verstanden und richtig umgesetzt. Herauszuarbeiten, was die Besonderheiten dieses Spiels waren.
Ja.
Und versucht, oder denen ist es auch gelungen, meiner Meinung nach, diese Besonderheit und diese ganz eigene Atmosphäre, die das Originalspiel hatte, in die Neuzeit, in eine Neuauflage zu gießen.
Ja.
Und dem Stil irgendwie treu zu bleiben. Also man merkt dem Spiel wirklich an, mit welcher Liebe und Hingabe die Macher dem Original treu bleiben wollten. Und es sind ganz, ganz viele Parallelen, also jetzt gar nicht mal spielerisch, sondern eher so Parallelen vom Design. Wie würde dieses Spiel aussehen, wenn es heutzutage gemacht worden wäre?
Genau.
Das ist wirklich gut gelungen.
Ja. Also wir werden jetzt im Verlauf des Casts viel meckern über dieses Spiel, aber das gibt diese eine Sache, die ist auch einfach, das kann man dem nicht nehmen, das kann man auch nur in höchsten Tönen loben. Das gesamte Art Design, so die Art und Weise, wie die Welt dargestellt ist, die Art und Weise, wie die Charaktere dargestellt sind und wie die Monster aussehen, und das ist absolut großartig an Shadow of the Beast. Und man kann einfach nicht davon genug kriegen. Also ich habe mich oft dabei erwischt, einfach stehen geblieben bin und gedacht habe, fett, warum gibt's nicht mehr solche Spiele mit so fremdartigen Designs? Das sind so richtig schöne Sachen. Also manche Sachen sind da naheliegend. Also das Einfachste, was sich jeder auch sofort vorstellen kann, ist so die Ödnis, die Wüste, wo riesige Knochen von längst gestorbenen großen Tieren, da weißt du auch gar nicht genau, wie die mal ursprünglich ausgesehen haben. Und jetzt hast du so Grippe, die in dem harten Sonnenlicht, also die Sonne hat so einen Stand interessant, dass diese Gerippe einfach so einen ganz harten Schatten irgendwie werfen. Das ist so eine super düstere Szene irgendwie. Du hast das Gefühl, als würden diese Knochen wie Klauen über diese Landschaft ziehen. Das sieht super geil aus. Und das ist selbst so eher, dann gibt's halt so Höhlen mit so Insektenbauten. Also da hast du irgendwie so ganz seltsam organische Verwebungen in so Sechseckgesteine. Wie nennt man die? So Monolithsteine, die so geschliffen sind. Die kennen wir immer mehr. In Schottland gibt's davon ganz viele. Ah, ich habe den Namen vergessen. Aber ihr wisst bestimmt, was ich meine. Die haben so sechseckige so Kanten, die sind so abgestiffen, normalerweise durch das Meerwasser über die Tausenden von Jahren. Aber es gibt ganze Höhlen, die aus diesen Sachen bestehen. Und das ganze Spiel ist voll mit solchem Zeug. Man kann einfach nicht genug von kriegen. Das ist auch irre abwechslungsreich. Man sieht total viele unterschiedliche Landschaften.
Ja, und eben auch besagter Brunnen ist wieder drin.
Genau.
So Anspielungen, auch diese Glubschaugen findet man wieder. Und auch das Charakterdesign der Feinde ist auch so wie im Originalspiel zwar einerseits eklig, aber eben eingebettet in Landschaften, die wirklich eher so an so Heavy-Metal-Cover oder so
erinnern. Genau.
Ja, also man hat wirklich das Gefühl, man hat ein interaktives Spiel zu einem von einer x-beliebigen Metal-Band Cover-CD oder
ist
so.
Ist aber total positiv gemeint. Also ist wirklich absolut einzigartig. Sticht total hervor. Ist auch wirklich ein Stil, den man sich sofort merken kann. Ist in diesem Belang auch einfach überall gut realisiert. Also es ist toll animiert. Die Musik ist auch klasse. Das ist eine Neuinterpretation von der alten Musik, die, finde ich, persönlich sehr gelungen ist. Also die hat gleichzeitig was sehr Dramatisches, weil ja schon die Geschichte, das ist ja so ein Awakening, was das Beast so erfährt irgendwie. Es merkt erstmal, was es eigentlich ist und was es tut und wie die Vergangenheit aussieht. Hat sowas leicht Tragisches und trotzdem irgendwie noch sowas Fremdes und Epochales. Und das finde ich, das haben sie total gut untermalt. Und wer sagt, na, das ist alles scheiße mit der neuen Musik, will ich nicht haben, der kann im Bonusmenü die alte Musik von früher freischalten und zu der Musik auch spielen. Das ist sehr, sehr, sehr cool. Sehr witzig, ja.
Nee, die passt schon wirklich gut. Es ist insgesamt ein bisschen düsterer geworden,
finde ich,
als das Originalspiel. Was dem aber nicht unbedingt einen Abbruch tut, weil das passt eher so zu dieser Zerrissenheit des Biestes und so dieser Realisation, was es ist und was es macht und die Motivation dahinter. Sie sind dem Spielprinzip im Prinzip auch sehr treu geblieben. Es ist weiterhin ein Side-Scroller-Brawler, wobei sie es ein bisschen modernisiert haben. Also im Originalspiel gab es sowas wie Schlagkombos oder so, gab es eigentlich. Es gab nur Ausweichen und Schlagen und irgendwie so ein Hüpfkick. Da haben sie es ein bisschen erweitert, aber nicht allzu sehr. Also es ist schon noch relativ rudimentär geblieben und sehr nah an dem Originalspiel. Sie variieren natürlich auch mit Ebenen. Also du läufst halt auch auf mehreren Ebenen jetzt rum. Du kannst oben irgendwie auch, was weiß ich, auf ein zweites Stockwerk. Es gibt irgendwie Kamerafahrten, dass du das auch mal so von schräg hinten siehst, das Monster. Es gibt sowas wie Cutscenes, dass du Nahkampf-Moves hast, die wo er eben mit seinen Klingenklauen in Feinde reinrammt und solche Geschichten sind modernisiert, aber fühlen sich nie irgendwie unpassend an zu diesem Spiel.
Ja, das ist, und da ist vielleicht so ein bisschen der Knackpunkt. Es ist ein bisschen zu nah. Ja. Es ist ein bisschen zu nah am Original. Also, was audiovisuell absolut gelungen ist, übrigens, was ich noch kurz einschieben wollte, ist es dringend zu empfehlen, das HUD auszuschalten im Optionsmenü. Es gibt ein ganz hässliches HUD und das Art-Design.
Was aber auch am Original orientiert ist mit diesem Herzschlag.
Ja, genau.
Das Original gespielt, da ist auch diese Herzschlag Geschichte als Lebensenergie drin, selbst dem sind sie treu geblieben. Es ist nicht besonders hübsch.
Ist nicht hübsch, also ist natürlich Geschmackssache, wollte ich es nur sagen, bevor wir es vergessen, aber ich habe es halt sofort ausgemacht, weil ich fand, das Spiel liefert genug Informationen anhand der Spielgrafik, man braucht das den ganzen Kram eigentlich nicht, so kann man dann halt wirklich die Landschaften genießen. Aber der Punkt ist, sie sind wirklich zu nah am Original, was das Spiel betrifft. Das betrifft sowohl, ich meine mich zu irren, aber halt erstmal den Umfang, das Spiel ist unheimlich kurz. Ja. Also ich habe 3 Stunden gebraucht beim ersten Durchgang und das ist wirklich super schade, weil erstens das Spiel bietet halt eben die Möglichkeit, noch sehr viel mehr Welten darzustellen und noch sich sehr viel mehr auszutoben und die Levels wirken alle sehr kurz. Und du hast immer das Gefühl, okay, jetzt habe ich die Mechaniken kapiert, jetzt habe ich die verstanden, jetzt sind bestimmte Sachen etabliert, aber bevor das wirklich so zum Zuge kommt, so einen richtig coolen Metroidvania-Style, dass du dann wirklich auch die erlernten Sachen dann auch geschickt anwenden und kombinieren kannst, so als Spieler herausgefordert wirst, also das ist gar keine Challenge, sondern der Level ist dann sofort vorbei. Also zum Beispiel dieser Abschnitt, wo du dich unter Bäumen verstecken musst, das ist am Anfang so ein kurzes Ding, da sind 4 Bäume und dann kommt das nie wieder im Spiel, nie wieder.
Ist wirklich nur eine Reminiszenz an das Originalspiel, weil es das da auch gab und dann ist es so abgehakt irgendwie, gell?
Ja. Da gibt's so eine Stelle mit Teleportern, auch das, das beschränkt sich auch fast nur auf ein Level. Und viele, viele andere Sachen, die du lernst, kannst du auch kaum anwenden. Und man hat immer das Gefühl, Mensch, wenn das jetzt doch bloß doppelt so lang wäre, irgendwie, weil man groovt sich so gerade rein in die ganze Steuerung und man hat gerade so das Gefühl, das Biest auch kontrollieren zu können, weil es hat ja auch so diese Schwerfälligkeit, die man von solchen 2D-Spielen so kennt. So, die sind ja alle sehr, sehr ähnlich, was das, so das Prince of Persia-Prinzip, also dass die Bewegung nicht sofort ausgeführt wird, sondern dass der immer erstmal ansetzen muss und so, aber daran gewöhnt man sich irgendwann und dann ist das Spiel vorbei und es gibt sogar eine kurze Rail-Shooter-Sequenz, die auch nach 2 Minuten vorbei ist und denkst du, warum ist das so? Und das macht das Pacing schon kaputt. Also es ist echt super schade.
Ja, es ist wirklich schade. Ich meine, es muss gar nicht lang sein. Ich bin ja wirklich auch ein Freund von kurzen Spielen und es ist ja auch ein reiner Download-Titel, kostet ja auch nicht die Welt. Und es ist ja auch in Ordnung, wenn man eine gute Idee irgendwie kurz umsetzt. Ja, also Journey ist ja immer das beste Beispiel.
Ja.
Aber bei dem Spiel hat man eher so, es kostet 15 Euro im PSN und dafür muss es ja wirklich nicht ewig lang sein. Sie haben sich dann halt diesem Trick bedient und gesagt, dann machen wir halt ein Arcade-Game draus mit Highscore-Jagd.
Ja.
Das widerspricht aber so ein bisschen diesem Gefühl, was dieses Spiel vermittelt, nämlich diese epische, im wahrsten Sinne des Wortes, diese epischen Landschaften und dieses Biest, was auf dem Weg ist, Rache zu üben oder eben herauszufinden, was mit ihm passiert ist und so weiter. Und dem widerspricht so eigentlich so diese Punkte-Hetzjagd. Mhm. Und du kannst aus dem Spiel schon deutlich noch mehr rausholen. Also du hast wahnsinnig viel Zeug zum Unlocken und du siehst nach jedem Levelabschnitt eben auch, wie viel der Geheimnisse du entdeckt hast und du kannst zwischen normalem Schwierigkeitsgrad und im höheren Schwierigkeitsgrad wählen, dann kriegst du halt mehr Punkte, dann hast du so ein Mini-Skill-Tree, wo du eben neue Moves freischalten kannst, aber die beschränken sich im Endeffekt auch eigentlich darauf, ein bisschen mehr Lebensenergie, ein bisschen mehr Schaden zu machen und eben mehr Punkte zu kriegen für diese Special-Moves, um dann irgendwie auf Punktejagd zu gehen. Und ich finde, das widerspricht so ein bisschen diesem Spiel.
Ja, man will ja eher so diese Welt erforschen. Ne? Genau. Man möchte mehr so diesen explorativen Aspekt haben. Man möchte auch mehr mit dieser Welt interagieren. Man möchte einfach mehr.
Und du willst nicht die gleiche Welt nochmal sehen.
Ja, oder? Richtig. Also man möchte, ja eben, also du kannst natürlich, also es gibt auch ganz viel diesen ganzen Bonuskram, dazu müsste man die Levels auch etliche Male spielen und es gibt auch so Ecken, wo du Geheimnisse finden kannst und so, ist ja alles schön und gut. Aber man hat nie so richtig Bock, sich diese Stellen anzugucken, weil das Level-Design auch einfach nicht gut genug ist, als dass es sich zum Erforschen einlädt. So, es hat nie so diesen Aha-Effekt, den man so aus zum Beispiel Metroid halt eben kennt. So, oh, da öffnet sich eine Tür oder ich habe diesen Hinweis nicht gesehen. Es ist kein so schlaues, gut gemachtes Level-Design, dass sich das irgendwie zum Weitererforschen.
Nee.
Es fühlt sich eher wie so ein Hindernisparcours an, weißt du?
Ja, also, und wenn du nicht neue Welten bauen willst, was ich ja verstehe, wenn du ein kleines Team bist, ja, klar, und irgendwie begrenztes Budget hast, dann musst du dich halt anders zu helfen wissen und dann mach halt sowas wie Shadow Complex oder eben Ori in the Blind Forest und sperr einfach gewisse Gebiete ab, hol irgendein Feature und komm dann wieder zurück und dann ist halt der Bereich offen, du bist aber immer noch im gleichen Bereich.
Genau.
Und das hätte das Spielprinzip nicht allzu sehr vom Original entfernt, weil da gibt's ja durchaus solche Elemente und hätte aber damit eben auch sinnvoll mehr Gameplay reinkriegen können, weil für einen reinen Arcade-Brawler, finde ich, sind die Kämpfe auch gar nicht spannend genug. Da ist nämlich der zweite Kritikpunkt. Es kann ja von mir aus ein Brawler sein. Ich habe nichts gegen stupides Brawlen und Kämpfen, wenn die Atmosphäre stimmig ist. Und das ist ja bei dem Spiel alles. Mhm. Aber dann muss mich das Kämpfen halt auch stundenlang motivieren können. Und mir ging es zumindest so, selbst nach dieser kurzen Spielzeit, dass mich die Kämpfe wahnsinnig schnell ermüdet haben. Die sind für meinen Geschmack viel zu eingesperrt aus räumlicher Sicht. Also es gibt ganz ganz oft oder eigentlich in 90% der Fälle werden Gegner, wenn sie auf dich treffen, immer so eingesperrt in wirklich eine Bildschirmbreite. Also du hast dann links am Bildschirm so ein unpassierbares Dimensionstor oder Energiewand und auf der rechten Seite auch, wo diese Viecher rauskommen und du siehst dann halt wirklich sogar auch so einen Counter, noch 23 Feinde, noch 22 Feinde und dann gilt's eben, die möglichst kunstvoll zu zerlegen, um möglichst viel Highscore zu kriegen. Das Kämpfen macht aber mir zumindest hat es nicht wirklich viel Spaß gemacht. Du musst sehr stark mit Blocken arbeiten, was ja okay wäre, aber es ist nie so richtig, so ein Bayonetta-Flow zum Beispiel ist da nicht entstanden bei mir.
Ja, da haben wir schon vorher im Chat festgestellt, dass wir da etwas unterschiedlicher Meinung sind. Also ich gebe dir recht, das Kampfsystem ist nicht so diffizil und so gut, als dass es irgendwie in die Sphären eines guten Platinum-Spiels kommt. Das muss man das ja mittlerweile auch relativieren.
Leider, gell?
aber hierbei, also sagen wir mal Bayonetta oder Metal Gear Rising oder so, auf keinen Fall. Und auch 2D-Brawler, es gibt bessere 2D-Brawler. Wenn wir da schon sind, Beautiful Joe zum Beispiel hat ein besseres Kampfsystem oder halt viele andere Sachen, die 2D sind. Aber ich muss sagen, mir hat das Kampfsystem trotzdem ganz gut gefallen innerhalb des Weltenkontexts, weil ich das Gefühl hatte, ich bin so ein bisschen wie das Biest, weil der kämpft sehr, sehr biestig, wirklich wie ein Raubtier. Und das hat mir gut gefallen. Also ich fand, also stimmt, es ist ein bisschen knifflig, da so das Timing zu finden, was so das Blocken betrifft. Da hatte ich auch bei manchen Gegnern ein bisschen Probleme, so zu lesen. Ich weiß nicht, also ich habe ja ohne HUD gespielt, deswegen kann ich jetzt nicht sagen, ob da irgendwie Sachen aufploppen. Aber wenn man ohne diese Hinweise spielt, man kann ja auch so Tipps anzeigen, dass das habe ich alles ausgemacht, dann ist das manchmal schwierig, bestimmte Gegner so zu lesen. Was machen, also die Animation habe ich nicht mal sofort kapiert, aber es ging dann nach einer Zeit. Und was mir gut gefallen hat, ist, dass du gerade bei etwas so mittelgroßen Gegnern, so schmaleren, ich sag mal normalen Fußtruppen, den üblichen Standard-Goons, so wirklich dich einmal so durch die Reihe metzeln kannst, wenn du das möchtest. Also wirklich links, rechts und da fliegen die Köpfe. Du kannst die Gegner ja auch wirklich richtig brutal wegschleudern, die Leiche auf jemand anderen schleudern und das fühlt sich an, als wärst du diese unfassbar grausige Kreatur, die einfach zur Kampfmaschine ausgebildet worden ist. So. Und das ist ja auch extrem blutig inszeniert. Und es gibt ja diese Moves, dass du auf Gegner draufspringst, um Energie zu bekommen oder dass du so Finish-Moves machen kannst. Und die haben so etwas, so stellt man sich immer vor, wenn die einen Wolverine-Film ab 18 machen würden. Hat ja, auch so genau. Diese Klingen und wirklich so ganz eiskalt, wirklich mit den Klingen so einmal quer durch den Hals und dann hast du dann einfach da so einen physikbasierten eine Leiche dran und dann kannst du irgendwas damit tun und das fühlt sich sehr brutal an und das ist auch ein großer Unterschied, weil das alte Spiel war nie so brutal. Das alte Spiel war ja eigentlich sogar sehr dezent und harmlos nach heutigen Verhältnissen sogar. Aber ich finde, das ist eine Neuerung, die mir gut gefallen hat.
In guten Momenten kommt dieses Gefühl rüber, aber ich habe das Gefühl, mit ein bisschen mehr Feinschliff hätten diese Kämpfe wirklich das Spiel auch retten können. Also ich finde, es ist jetzt halt sehr mittelmäßig geworden. Es ist toll vom Design. Aber spielerisch fällt's für mich dann dagegen halt total ab. Ja. Und ich glaube, mit ein bisschen mehr Feinschliff, also die Ansätze erkenne ich ja auch, die da Spaß machen. Also ich finde auch die Special Moves sind toll inszeniert, aber man sieht sie halt 100-mal. Selbst in dieser kurzen Spieldauer sind es halt immer die gleichen Sequenzen und ich weiß nicht, was das soll mit dieser Beengung. Also ich habe mich einfach extrem eingeengt gefühlt, um überhaupt in diesen Flow reinzukommen. Du kannst auch die Feinde auch von links und rechts auf dich zukommen lassen und dich da ein bisschen irgendwie mehr Freiraum geben.
Das stimmt, Das ist so eine künstliche Beschränkung.
Dieses Ausweichen und Blocken, so von der Highscore-Jagd, du kriegst halt nur die richtig dicken Punkte. Wenn du viel blockst und nie getroffen wirst. Also ähnlich wie bei eben Platinum Games kriegst du nach jedem Kampf so eine Medaillenauszeichnung. Ja? Da die dicken Minuspunkte gibt's dafür, dass du eben Treffer kassiert hast. Für Retries im Kampf gibt's dann nochmal Abzug und so weiter. Und von daher erkenne ich ja schon, was sie eigentlich erreichen wollten, aber dieses Spiel hat's nicht geschafft, bei mir zumindest nicht. Und so, wenn man sich so die Kritiken anschaut weltweit, ist der Zugang dazu, glaube ich, nicht so richtig gelungen. Ja? Und ein bisschen mehr Feinschliff hätte diesem Kampfsystem auf jeden Fall gut getan.
Das stimmt irgendwie. Also da gibt's auch, also was gerade dieses wilde Kämpfen, dieses brutale Kämpfen betrifft, da gibt's auch ein paar andere Beispiele, teilweise auch indiziert in Deutschland, die es besser auch gemacht haben. Ich fand's bei dem jetzt auch okay. Also mir hat's schon Spaß gemacht. Aber ich habe gedacht, das reicht, aber ich bin da bei dir, das reicht halt nicht aus, um dieses ganze Spiel zu tragen. So, das ist eine nette Ablenkung. Ist wie die Schießereien in Uncharted. Ist cool, dass es da ist. Sich das Highlight des Spiels, aber es macht Spaß für einen bestimmten Zeitraum, aber du kannst nicht das ganze Spiel drauf stützen. Und ich hatte das Gefühl, es war einfach ein bisschen, haben einfach gehofft, sie könnten mit diesen Highscore-Dingen irgendwie diesen Umfang ausgleichen. Und was wirklich schlecht ist. Also was unbestritten schlecht ist an diesem Spiel, sind die Endbosse. Die sind.
Ja.
Da gibt's irgendwie, glaube ich, nur zwei, also, nee, stimmt gar nicht, drei gibt's, und die sind kacke.
Ja, der letzte war zumindest vom Ansatz her, vom spielerischen Ansatz irgendwie interessant.
Aber ja, ist halt dieser Rail-Shooter. Viel zu kurz. Ja. Ich dachte zuerst, ey, wie geil ist das? Space Harrier, what the fuck, total cool, war total begeistert. Sah auch geil aus, so mit Vulkanlandschaft und lauter Lava um dich herum. Aber da bist du gerade mal reingekommen in den Groove, da war das auch schon vorbei. Mhm. Und das ist so, das ist mein größter Kritikpunkt. Das Pacing, es ist, weißt du, die Level müssen ja nicht alle super fett ausgestaltet sein, wenn sie spielerisch gut funktionieren. Weil gerade, ich finde, gerade wenn die Levels länger werden, es gibt so ein paar Abschnitte, wo man mit so Teleportern arbeiten muss oder wo man herausfinden muss, wie funktionieren die Sachen, was passiert da. Da gibt es so eine Stelle, wo man so Bienen anlocken muss. Das ist cool. Und davon hätte es viel mehr geben müssen. Es ist okay, wenn da so, es gibt auch so Action-Level, die sind inszeniert, da passiert was, ist in Ordnung, kann man machen. Aber die Stärken sind immer dann da, wenn man wirklich, wie bei Flashback früher oder so, herausfinden muss, was muss ich tun? Wie löse ich diesen Bildschirm? Wie löse ich diesen Abschnitt? Und
davon da merkt man auch, dass das Spiel da Potenzial gehabt hätte, da eben mehr in diesem Bereich zu machen. Und stattdessen verliert sich dann eben manchmal in so God of War ähnlichen Sequenzen, die dann aber halt lang nicht so gut sind. Also wenn du dann da so einen Zwischenboss hast, der seine Freunde, ach man, ich hab's heute mit F-Wörtern, seine Fäuste niederprasseln lässt, da gibt's dann halt so eine Stelle, die könnte original so auf God of War sein, wie er dann halt wirklich an der Faust hochklettert, nachdem du ihn erledigt hast und ins Auge sticht. Aber selbst die sind halt lange nicht auf diesem Niveau. Wie God of War das macht. Das ist wirklich nur so, hey, wir wollten auch mal so eine Sequenz haben, anstatt halt die Energie da reinzustecken in mehr die Sachen, die halt bei dem Spiel auch schon bereits gut funktionieren.
Ja, also wenn Zwischensequenzen geil sind, dann sind das halt immer meistens die irgendwie mit der Landschaft zu tun haben. Es gibt relativ früh eine Sequenz, wo du an so einer Klippe stehst und dann fliegen so im Bildschirm so Raumschiffe an dir vorbei. Und das ist eine so geile Szene, die einfach auch zeigt, wie gut dieses fremdartige Design funktioniert, weil diese Raumschiffe sehen eigentlich so aus wie riesige Kaulquappen. So ganz merkwürdig, so zwischen organisch und mechanisch. Und du siehst dann einmal so einen kompletten Shot. Also dann schwenkt die Kamera so über einen Wald drüber, wo die Farben auch so giftig wirken. Also grün, orange-mäßig, ganz seltsam, so zwischen Herbst und vergifteten Wald. Also fast ein bisschen Fallout-mäßig. Und das sind geile Zwischensequenzen. Und die sind gut eingestreut, also die gehen immer ganz gut im Spiel so über. Das fand ich gut gemacht. So, aber immer dann, wenn es versucht, so mega episch zu sein, du hast schon recht, das ist so God of War oder Dantes Inferno und die Richtung, dann klappt das einfach nicht. Das ist auch einfach so. Und man hat auch nicht das Gefühl, dass das so gut zu dem Beast passt, weil es ist halt, du siehst am Anfang, wie er so wie im Originalspiel in Ketten gelegt ist und von jemandem beherrscht wird. Und das ist halt einfach mehr so ein Fußsoldat irgendwie. Und dass er dann plötzlich riesige Kreaturen, es passt nicht so gut zusammen. Also es ist so diesen Kratos-Effekt, der lässt sich nicht so gut auf das Beast übertragen.
Ja. Also eher mittelmäßig, aber designtechnisch unbedingt sehenswert.
Ja.
Muss man halt überlegen. Günstiger wird's wahrscheinlich nicht mehr groß, kostet ja schon 15€, ist kein Retail-Spiel, was man mal so mitnimmt, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das sehr, sehr, sehr bald im PS Plus-Paket dabei sein wird, weil es ja direkt von Sony auch ist. Also innerhalb der nächsten Monate taucht es da bestimmt mal auf. Weil Sony ja auch quasi ein Interesse daran hat, da das Spiel zumindest unter die Leute zu bringen. Ich finde es ein bisschen schade, dass es nicht ganz gut geworden ist, weil ich hätte halt gern mehr von dieser Welt und von dieser Marke gesehen. Und so wie es jetzt released worden ist, glaube ich nicht, dass wir da noch mal quasi dem Studio, dass dem noch mal eine Chance spendiert wird, da mit mehr Budget irgendwie noch mehr oder was Größeres draus zu machen.
Also wir beide sind ja noch relativ wohlwollend dem Spiel gegenüber. Also ich find's ja jetzt auf gar keinen Fall auch mega schlecht. Es ist halt schon eine kleine Enttäuschung, aber mein Gott, also wenn einen das interessiert, kann man sich das auf jeden Fall mal angucken. Man muss halt nur wissen, worauf man sich da einlässt. Also man darf jetzt nicht erwarten, es ist auf dem Level von, wie hieß das nochmal, Shadow Komplex oder sowas irgendwie. Nee. Also lange nicht das Niveau. Und wer halt wirklich Fan ist, es gibt in aus Asien gibt es auch tatsächlich eine Retail-Fassung. Da ist das ist das ganze Ding halt auch auf Disc. Also es ist kein großer Unterschied inhaltlich. Ich glaube auch bei der Download-Version, die du jetzt hattest, ist ja auch das Originalspiel dabei und der ganze Bonus-Kram. Genau, das
kann man gleich so. Nach dem ersten Level hat man eigentlich schon genügend Punkte. Und dann kann man sich, also man braucht irgendwie 500.000 Punkte, die kriegt man nach dem ersten oder zweiten Level. Und dann konnte ich mir das direkt freischalten und es ist dann eine emulierte Version. Kannst du direkt aus dem Spiel, ist da nicht irgendwie extra im PSN-Menü oder irgendwas, sondern ist richtig einfach, du startest Shadow of the Beast und im Optionsmenü, da wo die ganzen Unlocks sind, da, nicht im Optionsmenü, im Freischaltmenü, wo du auch die Special Moves und sowas kaufst, da ist dann dieses Spiel, dann kaufst du es und dann kannst du es direkt von dort starten und das war dann schon sehr cooles Retro-Feeling. Ist dann wirklich so wie eben auf der Virtual Console, kannst dann auch so die,
genau,
die Auflösung ändern, du kannst halt sagen, pixelgetreu, dann ist es relativ klein auf einem modernen TV oder du sagst halt irgendwie rangezoomt, du kannst auch so einen Pixel-Smoother einbinden und so weiter und steuert sich ganz okay, kann man gut spielen, aber man merkt halt sehr schnell, dass da wirklich spielerisch noch weniger dahinter war. Und es ist halt schwer, deswegen gibt's auch, muss man aber auch freischalten, glaube ich, so einen Invisible-Modus, Invincible-Modus. Den gab's früher natürlich nur per Cheatcode und dann kannst du dir quasi das Originalspiel anschauen, indem du halt einfach durchläufst und nicht getroffen werden kannst, was ich eine sehr coole Option finde, damit du einfach mehr von diesem Original siehst, um einfach die Referenzen zu erkennen.
Also Spielgewohnheiten sind ja schon, haben sich ja schon verändert im Laufe der letzten 20 Jahre und insofern, ach was, 30 Jahre.
Aber es ist schön, dass es dabei ist.
Ist schon, ist leider nicht der zweite und dritte dabei, weil die kenne ich jetzt nicht. Hätte ich jetzt auch gerne nochmal gesehen. Ich
haben meine, sie sich aufgehoben für Shadow of the Beast 2
ja, Remake. Wer weiß irgendwie. Also ich meine auch, dass es den dritten oder den zweiten, einen von beiden gibt es, glaube ich, auch nur auf Sega, auf Amiga-CD oder so. Also ganz sonderbares Format, nicht mal auf Diskette. Aber die habe ich, hätte ich gerne gesehen. Aber gut, kann man nicht alles haben. Übrigens als Randbemerkung, also wenn ihr die importiert, die Fassung, die hat mich jetzt ein 20 gekostet und da sind alle Sprachen gleich mit drauf. Also da gibt's jetzt keine Sprachbarriere. Das ist so eine Multi-Language-Disk. Ja,
apropos, apropos Sprachbarriere, das finde ich noch eine sehr coole Idee.
Ach stimmt, ja genau. Ja.
Also Menü, du redest ja jetzt ja von der Menüsprache, aber im, das Spiel kommt komplett ohne Text aus im Prinzip. Also wenn du, wenn du von den Tutorial-Einblendungen jetzt mal absiehst, so wo sie dir erklären, welche Tasten was machen. Du bist ja in dieser komplett fremden Welt und ich finde es absolut geil konsequent umgesetzt, dass nur so eine Aliensprache verwendet wird. Also die reden dann so Kauderwelsch und du hast dann unten drunter eben quasi Subtitel, aber die sind auch in einem mit Buchstaben, die du nicht kennst. Ja, also in Alien-Buchstaben. Und dann denkst du dir, okay, cool, cool. Und dann bist du im Optionsmenü und dann siehst du eben mit deinen Punkten so im Shop sozusagen, was du dir alles für Moves freischalten kannst. Da gibt's leider auch gar nicht so viel übrigens. Gell? Und dann gibt's eben auch eine Option, diese Untertitel freizuschalten. Also du kannst dann quasi mit Punkten die Übersetzungen freikaufen, dass du als Beast diese Sprache kannst. Und das fand ich total die schöne, clevere Idee, die total stimmungsvoll ist.
Das riecht auch richtig cool. Und trotzdem funktioniert die Handlung ja auch, ohne dass du ein Wort verstehst, ne? Weil die Gestik ist halt so aussagekräftig und also das haben wir jetzt gar nicht gesagt. So, ich finde generell erstaunlich, wie viel Geschichte da eigentlich auch drin steckt. Weil das ist gar nicht ganz cool. Man kann das so spielen wie Doom. Dich interessiert das alles nur Scheiß und du willst einfach nur spielen. Und dann kann man das auch machen, dann kriegt man halt ein bisschen Story und kriegt so das Nötigste mit. Aber es gibt 10.000 Millionen Videos und irgendwelche Texte freizuschalten, um diese Welt näher zu bringen. So, das ist kein Muss, das ist halt einfach nur optional und es tauchen immer so auf der Karte so Punkte oder Zeitstrahlen auf, heißt es, glaube ich, auf Deutsch.
Timeline-Punkte.
Timeline-Punkte,
genau. Kannst du freischalten, ja.
Richtig. Und zuerst habe ich mich gefreut und gedacht, okay, das sind Levelabschnitte, dann doch nicht. Ja, genau. Aber es sind so Story-Elemente und man kann halt
wie so ein Erzähler, der so ein Buch aufklappt und das nochmal zusammen.
So schlecht. Also ich hätte mir gewünscht, das würde einfach ein bisschen besser sich ins Spiel integrieren vielleicht so, aber die Geschichte ist wirklich cool. Und dadurch, dass du, also es ist zwar so eine typische Beast-Coming-of-Age-Geschichte, nenne ich es mal. Coming-of-Blood-Geschichte. Also, das, ohne zu viel verraten, das Beast merkt eigentlich erstmal, was für ein Leben es hat und was es tut und ne, wer dafür verantwortlich ist und so. Also schon eine typische Rachegeschichte, aber gut visualisiert. Und gerade so der letzte Abschnitt, also es gibt halt so eine, ohne zu viel verraten, aber es gibt eine Stelle im Jenseits, wo coole Sachen passieren, die sind auch so visuell erzählt, dass sie völlig ohne Worte auskommen. Und das fand ich, das ist richtig cool an dem Spiel. Ist halt nur und
vor allem eben ohne diese Sprache
genau
zu benutzen. Das fand ich auch ganz,
ja,
ganz
und clever. Also gerade so diese, und das ist auch geil gemacht. Also es gibt zum Beispiel diese Insektenwesen und dann gibt's ja da zum Beispiel diese Insektenfrau, die so ganz bizarr ist, die ja irgendwie so einen transparenten Körper hat und die und dann gibt's da irgendwie so eine Szene, wo sie dann irgendwie Soldaten auswirkt und dann siehst du, wie aus ihrem, das ist ja quasi der Mutterleib irgendwie, der vibriert dann so und dann ist dann so ein Klumpen durch ihre Innereien tritt dann so aus dem Kopf heraus und der Kopf sieht auch nicht aus wie so ein normales Gesicht, sondern es ist wie so ein, sieht zwar, also es ist wie so ein Punkt, wie so ein menschlicher Kopf, aber da ist so ein Kreuz reingeschnitten und dann faltet sich das so auf, es ist so herbe eklig. Mhm. Aber geil, also irgendwie, man sitzt da und denkt, boah, ich will mehr von diesen Designs, hammercool. vereint dann also im Prinzip die besten Sachen, die man aus anderen ähnlichen Spielen kennt, so Dantes Inferno oder oder God of War, wenn wir das schon genannt haben. Da sind ja auch so diese Monster-Designs oft ein Highlight. Und das ist wirklich toll gemacht bei Shadow of the Beast.
Was ich nicht verstanden habe, war dieser komische, du findest ab und zu so Leuchtpunkte, wo dann dran stand, hier ist der Micha. Und dann kannst du dich entscheiden, wahrscheinlich bist du an der Stelle gestorben oder so, das überträgt dann das PSN.
Ja, das wollten so ein Dark Souls
Ding drin haben. Was kann man denn da machen? Das wurde nicht so richtig erklärt. Du kannst dann auswählen, ob du was schenkst, da ist dann so eine Giftbox, dann passiert irgendwie nichts oder ich habe nichts gemerkt. Kriegt dann der andere irgendwas geschenkt oder so? Oder du machst irgendwie Redemption oder irgendwie?
Es ist so eine Art Challenge. Also da ist wieder dieser Arcade-Aspekt drin. Du kannst dich dann mit deinen Freunden vergleichen. Punktemäßig.
Ja, und wenn du diesen zweiten Modus auswählst, also irgendwie verbannen oder irgendwas, ich weiß nicht mehr, wie das Wort hieß, dann kommt quasi so eine Meta-Zwischenwelt, wo sich das Biest hinbeamt und dann zerstückelt es halt die Leiche von diesem Freund. Also es ist dann so ein Realm oder sowas, wo man eben Button-Mashing muss. Und dann kann man sich, glaube ich, gegeneinander messen, wer halt schneller die Knöpfchen drückt, oder?
Ja, das ist wahnsinnig spannend. Super. Ich habe es auch nicht weiterverfolgt, das fand ich irgendwie völlig überflüssig. Man kann diese Sachen aber auch ausschalten.
Zum Glück. Und das ist so sinnbildlich für dieses Spiel. So, wir haben eine Idee, wir bauen die jetzt mal ein, aber also weiterdenken wollten wir jetzt auch nicht.
Ich habe das Gefühl, dass es schon sehr, sehr früh klar war, dass es vom Umfang halt nicht so groß war und dass dann wahrscheinlich, also ich vermute mal, der Publisher Sony gesagt hat, das können wir so nicht verkaufen. Es tut mir leid, also da müssen wir jetzt irgendwie noch Sachen reinbauen und dann waren die Entwickler dazu gezwungen, so einen Schlüssel reinzubauen, der jetzt gerade hip war. Also Dark Souls hat diese Orbs und Multiplayer-Zeug und von deinen Freunden, das packen wir jetzt hier auch rein.
Oder sie hatten diesen Schlüssel und haben den gemacht und haben deswegen irgendwie sich nicht genügend ums Gameplay gekümmert.
Also ja, wer weiß.
Kann auch so rum gewesen sein.
Aber das ist so nach meiner Erfahrung eher so andersrum. Das ist dann heißt so, wir können den Scheiß nicht verkaufen, wir müssen da irgendwie noch
mach mehr Schüssel.
Freischaltzeug und hast nicht gesehen. Es ist ja wie mit der Story. Also auch wenn ich das jetzt gelobt habe, ich habe schon den Eindruck, dass das Ganze auch ohne wunderbar funktioniert. Das ganze Ding auch wirklich dieses sprachlose einmal straight durch und dass die bestimmt vorhatten, dass das Ganze so ein 2-Stunden-Ding wie Journey eben, so, ohne Worte. Und das ist halt, also du kommst auch in dieses Menü und hast das Gefühl, das Ganze ist so unnötig aufgeblasen und jeden Scheiß freischalten und ich war furchtbar irritiert am Anfang. Ich hab gedacht, was mache ich eigentlich? Warum welche Prozentanzeigen? Das ist doch völlig, also,
ne. Man kommt nach dem ersten Level gar nicht mehr raus mit X drücken vor lauter Zeug, was man freigeschaltet hat.
Ja. Und ich denke so, nein, gib mir doch, mach doch linear und gib mir eine Handlung und das schmeiß mich doch einfach in die nächste Welt. Ich will nicht zurück in diese Oberkarte und Level auswählen und so. Und das ist so, es ist wirklich so, man merkt so richtig, da ist so moderne Erwartungen an Computerspielen, die man so hat. Also die ja auch gerade so in Ubisoft-Spielen oder so drin sind, ist einfach hier so zwanghaft reingepresst. Darunter leidet das total.
Ja.
Boah, wenn das nicht mal ein Schlusswort ist.
Aber echt. Nun gut, dann freuen wir uns auf weitere Amiga-Klassiker. Ihr wartet jetzt, bis die PS Plus-Version
kommt. Pass auf, da, wo du sagst, weißt du, was jetzt kommt diesen Monat? Nee. Eine Neuauflage von Kick-Off.
Ja, ich weiß. Hallo?
Voll geil.
Dinodini.
Ja, und ich habe gedacht,
auch PS4 exklusiv.
Ja, und ich habe gedacht, das wäre jetzt so ein 3D-Fußball-FIFA-Dings. Nein, das ist Vogelperspektive. Wie früher. Das ist
richtig klassisch Kick-Off.
Genau. Ey, voll geil. Das besprechen wir auf jeden Fall. Das ist super.
Ja, das wird cool. Ich hoffe mal, dass es cool wird.
Ich hoffe auch, dass es
cool wird. Da habe ich einige Joysticks mitgeschrottet.
Bei
Sensible Soccer und Kick-Off.
Und das hatte ja keine Ballkontrolle. Da muss es ja wirklich, das ist super.
Also ganz ehrlich, ich glaube, dass das so im Zuge der EM, also Info für dich, es findet die Europameisterschaft demnächst statt.
Oh ja.
Ich glaube, dass in dem Zuge das gut funktionieren könnte, wieder so ein komplett anderes Fußball-Feeling-Spiel zu kriegen, weil die Ballkontrolle war halt einfach komplett anders, als man es von FIFA und PES und so heutzutage kennt. Also das werden wir uns auf jeden Fall anschauen, da bin ich sehr gespannt drauf.
Ja, und
ich möchte gerne Apidia
als Remake. Oh, das mit der Biene. Ja, das war klasse. Das hatte auch gute Musik von Chris Hülsberg, glaube ich. Ja. Und war auch ein geiler Shooter. Alles in der Insektenwelt irgendwie. Das war super klasse. Und auch makaber. Also man ist auch so an ausgeweideten Ratten vorbeigeflogen oder so. Das wird sich in 3D bestimmt gut machen.
Ja, als für PlayStation VR.
Genau.
Gut, wer mehr über Amiga hören möchte, wir hatten vor einigen Monaten einen Amiga-Brunch, Retrospektive mit ganz viel Amiga-Kram. Mhm. Da kann man weiter eintauchen. Da reden wir auch mal kurz über Shadow of the Beast. Wenn ich mich richtig erinnere. So, dann danke fürs Zuhören, fürs Shadow of the Beast spielen und ich bin trotzdem happy, dass sie es gemacht haben. Aber lohnt sich nicht zu kaufen. Aber für PlayStation Plus ein idealer Titel, wie ich finde. Und dann hören wir uns morgen.
Alles klar, bis dann. Tschüss.
Tschüss.